Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Heute haben wir die Ehre, Frau Professor Christiane Spiel zu Gast zu haben. Herzlich willkommen bei Care.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie ist Universitätsprofessorin für Bildungspsychologie und Evaluation an der Universität Wien und eine der prägenden Persönlichkeiten in der Bildungsforschung. Frau Professor Spiel hat die Disziplin der Bildungspsychologie in Österreich maßgeblich aufgebaut und forscht zu zentralen Themen wie lebenslangem Lernen, Gewaltprävention und Integration in Schulen. Mit ihrem Engagement für eine evidenzbasierte Bildungspolitik und ihrer weitreichenden Expertise ist sie eine wertvolle Stimme für die Gestaltung einer resilienten und auch inklusiven Bildungslandschaft. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zahlreiche Publikationen, aber wir gehen jetzt gleich in medias res, Frau Professor. Sie haben wirklich eine beeindruckende akademische Laufbahn hingelegt und mich würde interessieren, haben Sie schon immer gewusst, dass Sie das machen wollen? Was hat Ihr Interesse geweckt und vor allem, wie haben Sie es geschafft, dann wirklich so lang dran zu bleiben?
Es waren lauter Zufälle. Ich habe zuerst Lehrerin werden wollen, wurde es übrigens auch, und habe Mathematik und Geschichte studiert. Dann habe ich so nebenbei Psychologie studiert und beim Studium hat mich ein Professor angesprochen und hat mich gefragt, ob ich bei ihm Assistentin werden will. Das fand ich eigentlich interessant. Dann habe ich promoviert, also auch in Psychologie. Und dann, das war, glaube ich, das Ereignis war, dass wir nach Berlin gegangen sind, die ganze Familie. Und ich habe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung eine Stelle bekommen und das, sagen alle, ist das wissenschaftliche Paradies.
Und war es das?
Ja.
Auch damals schon?
Das war es. Na, damals noch mehr.
Okay, noch mehr als heute. Und die Bildungspsychologie, erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie auf das gekommen sind und wie Sie gedacht haben, dass Sie das etablieren wollen.
Ich hatte in Wien bekommen einen neuen Lehrstuhl und ich durfte ihn selbst benennen. Das ist ganz selten, weil das ein neuer Lehrstuhl für das Institut war. Und da habe ich mir überlegt, womit beschäftige ich mich eigentlich schon die ganze Zeit und wo habe ich den Eindruck, da fehlt was. Und die Bildungspsychologie ist eben doch anders als die bekannte pädagogische Psychologie, denn wir haben sie so aufgezogen, dass es ein Strukturmodell hat. Das heißt, die Bildungskarriere faktisch von der Wiege bis zur Bahre. Denn meistens denkt man ja immer Schulalter.
Genau. So von 6 bis 20 maximal.
Genau. Und okay. Wir haben auch ganz bewusst die drei Ebenen im Bildungssystem einbezogen. Also das Individuum, das lernt, dann die institutionelle Ebene, also da haben wir Kindergärten, Schulen, Universitäten und so weiter, und die Makroebene, die Ebene, wo politische Entscheidungen getroffen werden. Denn die ist ganz wichtig dafür, was unten passiert. Und die dritte Dimension ist die, welche Aufgabenbereiche Bildungspsychologinnen haben können, also von der Forschung, Prävention, Intervention, Beratung und so weiter bis zum Bildungsmonitoring. Und so kann man jede Aktivität, also was geschieht im Bildungsbereich, in der Bildungspsychologie, dort einordnen.
Also quasi ein Kontinuum des Lebens, was die Bildung betrifft.
Ja.
Ja. Ich möchte aber noch einen ganz kurzen Augenblick doch zurückgehen, weil da waren wir jetzt wahnsinnig schnell. Sie wollten ursprünglich Lehrerin werden, am Gymnasium nehme ich an.
Wurde ich auch.
Wurden Sie, haben Sie
Wurde auch. Ich habe 3 Jahre unterrichtet.
Okay, und hat Ihnen das Spaß gemacht?
Das hat mir viel Spaß gemacht. Nur fand ich dann sozusagen diese Einladung, zu forschen und an die Uni zu gehen, doch sehr spannend. Aber damals war mir eigentlich nicht sicher, ob ich dort bleiben werde. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an.
Okay.
Und dann fand ich es doch sehr interessant.
Das heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch Gelegenheiten am Schopf packen,
genau,
gehört halt auch zu einer guten Bildungskarriere.
Das war,
oder?
Auch beim Max-Planck-Institut so. Das waren mehrere Zufälle. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist das Richtige für mich. Und ich will mich anstrengen und schauen, dass ich möglichst rasch Professorin werde. Denn dann kann man selbst bestimmen, was man forscht.
Und das ist Ihnen auch gelungen, oder?
Ja.
Und dann haben Sie halt unterrichtet an der Uni.
Ja.
Also Sie sind Ihrem der Intention des Lehrberufs absolut treu geblieben und haben auch tatsächlich 3 Jahre am Gymnasium auch unterrichtet.
Ja.
Sie sind ja heute wirklich, und ich sage das überhaupt nicht, um Ihnen irgendwie zu schmeicheln, aber Sie sind ja wirklich unsere profundeste Kommentatorin, wenn es um Schule und Bildung, da sind Sie schon eine derjenigen, die nicht nur gefragt wird, sondern die da auch wirklich etwas dazu zu sagen hat. Jetzt ist aus meiner laienhaften Perspektive unser Bildungssystem, das ich ja selbst durchlaufen habe, das, woran wahnsinnig viel herumgedoktert wird. Ist das ein richtiger Befund von außen? Also man hat den Eindruck, Das wirklich im Bildungssystem wird sehr viel rumexperimentiert, sehr viel verändert. Den Eindruck hatte ich nicht so wahnsinnig, als ich in die Schule gegangen bin. Das ist auch schon eine Zeit her. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich hätte auch gefunden, das funktioniert gut. Aber da hat sich da in den letzten 30, 40 Jahren gewaltig viel geändert, oder?
Es hat sich auf mehreren Ebenen etwas geändert. Auf der einen Seite sind die Schülerinnen und Schüler unheimlich heterogen geworden. Also in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, hat jeder Deutsch gesprochen.
Ja, bei uns
und
auch.
Es waren sozusagen überhaupt die Familien und alles einander viel ähnlicher. Während jetzt durch diese Heterogenität muss sich eigentlich schon das Bildungssystem verändern. Und auch durch die vielen Migrantinnen dahingehend, dass wir insbesondere in Wien, einfach durch die vielen, die kommen und die man schwer bewältigen kann, also bewältigen im Sinne, dass wir ihnen Bedingungen schaffen, wo man sagt, man kann gut lernen, dass wir in Wien so gut wie überall die Klassenschülerinnen Höchstzahlen haben und dann noch sehr viele Kinder in den Schulen, die eben nicht Deutsch als Erstsprache haben, ganz anders sozialisiert sind. Also das heißt, wir haben einmal dadurch ganz andere Bedingungen. Und dann, wenn wir uns jetzt gerade anschauen, haben wir gleichzeitig einen Mangel an Lehrpersonen. Das heißt, wir haben wirklich ganz, ganz schwierige Situation. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wie kann man das Bildungssystem an diese Situation anpassen, so sehen wir, jede Änderung im Bildungssystem dauert unheimlich lange, bis sie ihre Wirkung entfaltet.
Mhm. Wie lange sagt man da im Schniff?
Na, es kommt darauf an, was es ist. Nehmen wir die Pädagoginnenbildung her, denn da gab es ja ein neues Gesetz, wird übrigens schon wieder geändert. Da gab es einen Vorlauf von ungefähr 6 Jahren, wo man versucht hat, alle Stakeholder mitzunehmen, damit es keine Widerstände gibt, dass man überlegt hat, wie kann man das machen. Mhm. Dann wurde es beschlossen und auch ein Qualitätssicherungsrat eingerichtet. Ich war in den Vorbereitungen und im Qualitätssicherungsrat. Daher kann ich das beurteilen. Dann wurden die Curricula entwickelt. Die Curricula-Entwicklung hat allein schon ungefähr 2 Jahre gedauert. Mhm. Und dann, bis man sie umsetzt, wenn man überlegt, das Studium dauert 5 Jahre, muss man noch einmal 5 Jahre dazu rechnen.
Ja, wie lange Zeit.
Da kommen aber erst die Ersten ins System. Und man kann ja nicht annehmen, wenn jetzt Junglehrerinnen und Junglehrer ins System kommen und nicht so viele, dass sich sofort das System ändert. Ja, das heißt, es dauert unheimlich lang. Und das ist einer Öffentlichkeit nicht bewusst, die sagen, das funktioniert nicht, da muss man was machen. Aber es dauert einfach so lang und dann haben wir noch natürlich Wahlen und bei den Wahlen kann man nicht sicher sein, dass Maßnahmen fortgesetzt werden. Denn was im Bildungsbereich passiert, dauert natürlich, bis es die Wirkung entfaltet.
Länger als eine Legislaturperiode.
Genau, oft länger als 2. Und dadurch haben wir dieses Gefühl, dass außen man sagt, da ist so viel im Argen, da gibt so viele Probleme und es wird zu wenig gemacht. Mhm. Und im Innern oft, im Ministerien und so weiter, wird viel gemacht, aber es kommt nicht zur Wirkung und dann gibt es natürlich auch Probleme. Sie achten aus meiner Sicht, ich glaube, ich bin da nicht allein, zu wenig darauf, wie man Maßnahmen flächendeckend implementiert. Mhm. Also wirklich überall in allen Schulen und nicht nur in ein paar hoch engagierten Schulen. Mhm. Und daran scheitern sehr häufig Reformen, auch wenn sie eigentlich sehr vernünftig wären.
Das heißt, die zeitliche Dimension, die man sich als Laie nicht so bewusst macht. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt auch ein Defizit in der Kommunikation.
Ja, na, das gehört zu dieser Implementation dazu.
Weil das auszurollen und gleich zu sagen, na, das dauert 8 bis 10 Jahre, ist, wahrscheinlich haben wir eine ähnliche Situation, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber in den Pflegeberufen.
Ja, das haben wir in allen Bereichen.
Wenn man sagt, wir werden jetzt ausgebildet, na gut, das ist eben klar, dass das nicht morgen sein wird.
So ist es. Das ist in allen Bereichen und ich muss vor allem die Leute im Feld, also in dem Fall werden es Lehrpersonen, Schulleitungen und so weiter, mitnehmen. Und was in Österreich geschieht, durchaus auch in anderen Ländern, ist, dass man die neuen Sachen, Gesetze, Verordnungen auf die Website stellt und unheimlich lange Leitfäden, also 100 Seiten oder auch mehr, an die Schulen schickt und dann sagt, macht's das.
Ja.
Das kann nicht funktionieren.
Ja,
also,
Zeit hat
und
man
das
nicht,
ist das Problem.
Verstehe. Und sind wir auf einem guten Weg insgesamt?
Das ist nicht einfach zu beantworten, glaube ich, weil momentan ist es wirklich sehr, sehr schwierig, also weil so viele Dinge zusammenkommen, eben die Situation mit den vielen Kindern, die man einfach aufgrund der Voraussetzungen, Gebäude, Lehrpersonen nicht bewältigen kann. Und dann haben wir noch die Situation, ich meine, die uns allen bewusst ist, dass wir eine Welt haben, die immer komplexer wird, ja, die einfach so komplex ist, dass sogar sehr gebildete Personen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Und ich kenne Bekannte und Freunde von mir, die sagen, ich will gar nicht mehr Nachrichten hören, ich halte es nicht mehr aus. Aber wie geht es jetzt jungen Menschen, die darauf nicht stehen. Ja, die am Anfang stehen. Und vor allem, wie kann man sie dazu bringen, dass sie nicht den Social Media glauben? Dort ist alles einfach. Mhm. Ja. Mhm. Und daher, glaube ich, ist die Herausforderung im Bildungssystem enorm hoch. Und die Personen, die hier aktiv sind, also insbesondere die Lehrpersonen, stehen schon unter einem gewaltigen Druck. Und dann kommt noch dazu, dass die Wertschätzung in der Öffentlichkeit, naja, sagen wir mal, durchaus zu wünschen lässt, beziehungsweise es noch Luft nach oben gibt.
Würden Sie sagen, dass es, früher war ja nicht alles besser, aber würden Sie, Sie haben ja selber auch unterrichtet, wirklich sagen, dass die Wertschätzung früher größer war für ja, das Personal? Also ich habe meine Lehrer heiß geliebt, ich stehe nicht anders zu sagen. Und das war wirklich eine spannende, interessante Zeit. Ich war auch in einer öffentlichen Schule und das war sehr prägend für mich. Und ich kann da wirklich nur Rosen streuen meinen Lehrerinnen. Die haben die Grundsteine meines Interesses, das ich bis heute habe, gelegt.
Also ich glaube, es gibt solche und solche Lehrpersonen und man, es ist wirklich schön, wenn man Lehrpersonen hat und man sagt, das war ganz super.
Das waren Vorbilder.
Die gab es damals, die gibt es heute. Aber es ist schon so, dass in der gesamten Gesellschaft der Respekt unter Anführungsstrichen, und ich meine das nicht als etwas Negatives, der Respekt vor dem Beruf des Lehrers, vor der Lehrperson, geringer ist als sicher in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin.
Auch schon
also man sagt irgendwie nicht zu ihnen, was würde ich sagen, durchaus heute passieren kann, bis deppert, was fällt dir überhaupt ein und so weiter.
Unvorstellbar. Das war unvorstellbar.
Ja, aber es passiert leider auch immer wieder, dass Kinder das vermehrt zu Eltern sagen. Das heißt, wir haben schon eine Gesellschaft, wo diese wechselseitige Wertschätzung, die sich auch im Umgangston und so weiter ausdrückt, sagen wir mal, doch etwas geringer geworden ist als früher.
Das ist eigentlich ein sehr trauriger Befund und ich schlage jetzt schon die Brücke zu Care, da wir ja weltweit tätig sind, großen Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen haben und da natürlich Bildung. Und das wollte ich Sie auch ganz persönlich fragen, weil ich arbeite seit über 30 Jahren jetzt in diesem internationalen Bereich und ich schwanke immer zwischen, ich habe viele Jahre geglaubt, Bildung ist der Schlüssel zu praktisch allem, wurde dann oft von Entwicklungsexperten und Expertinnen darauf aufmerksam gemacht, zu vielem, aber bei weitem nicht zu allem. Wie sehen Sie das?
Also wenn man die Studien anschaut dazu, also Studien von Demografen, von Ökonomen, ja, die schauen natürlich auch nicht immer auf alles, würde man sagen, Bildung ist wirklich der Schlüssel und zwar insbesondere Bildung der Frauen. Ja, weil die Bildung dort öfter nieder ist und die Eltern erziehen die Kinder, aber insbesondere die Frauen. Mhm. Und das ist eigentlich nach wie vor auch bei uns so, dass die Frauen mehr sozusagen für die Bildung, für die Erziehung
die
zuständig
sind. Die Care-Arbeit.
Ja, genau, Care, so heißt es ja. Also daher halte ich das schon für sehr wichtig. Aber ob es alles ist, da bin ich mir auch nicht so sicher.
Also nicht alles, dass man sonst nichts braucht. Aber ich denke mir, jemand, der überhaupt keine, also wir machen zum Beispiel sehr viel auch in Erwachsenenbildung. Und nicht nur bei Care, sondern im internationalen Kontext haben Sie sicher schon oft gehört, man spricht auch von Meaningful Participation, weil egal wo Care tätig ist, gibt es ja durchaus auch, und das gilt jetzt zum Beispiel auch für Äthiopien, auch für Mali, ich habe überall auch Frauen getroffen, die auch dort in diesen Ländern natürlich aus eher der Elite kommen, studiert haben und naja, die setzen sich jetzt auch nicht unbedingt zusammen mit einer Bäuerin von irgendwo und sagen, ja, du darfst da jetzt mitmachen, dass wir die Frauenquote anheben. Wir wissen alle, die meisten Frauen im Parlament gibt es in Ruanda. Aber ist das alles meaningful? Und deshalb meine ich, man braucht halt schon das Rüstzeug auch, um sich dann wirklich helfen zu können. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist, wenn Frauen Berufsausbildungen machen und schnelle Kurse. Aber je besser die Ausbildung, desto mehr kann ich doch selbst bestimmen.
Mhm. Also, ja, ich sehe das so, aber ich glaube, man muss sich überlegen, was überhaupt die Aufgaben oder Ziele von Bildung sind. Ziele von Bildung sind ja nicht nur, dass ich in die Richtung ökonomisch gehe und sage, ich kann mich selbst erhalten, ich kann einen Beruf ergreifen, sondern Bildung und die Aufgaben sind sehr viel breiter. Ich habe vor etwa, ich würde sagen, 6-7 Jahren an einem ganz tollen Projekt mitgemacht. Das hat geheißen International Pendel und Social Progress. Kurz gesagt, Idee von mehreren Nobelpreisträgern. Wir haben so viele Probleme in der Welt, die sind vorwiegend sozial. Wir bringen jetzt weltweit Akteure aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen und die sollen auch für unterschiedliche Bereiche sozusagen aufarbeiten, was es an Wissen, an Kompetenzen gibt, und das soll dann vermittelt werden an Personen, die eben Entscheidungen treffen können weltweit. Das war total spannend, auch sehr herausfordernd. Und haben wir für Bildung nur 4 Ziele, Aufgabenbereiche definiert. Das erste ist sozusagen, dass wir sagen, humanistisch, die Entfaltung der individuellen Begabungen und Talente. Mhm. Also auf das Individuum gezogen. Das zweite, gesellschaftlich. Das heißt, die Verantwortungsübernahme auch für andere. Solidarität. Das wäre jetzt der Punkt, den Sie genannt haben. Das dritte Ziel wäre dann das Ziel, dass man das ökonomische, also dass man das Rüstzeug erhält, Rüstzeug, es muss nicht sofort
sich selbst
sein, sich selbst, genau, sich selbst auch erhalten zu können, denn das ist auch notwendig. Und das vierte Ziel wäre also Bildungsgerechtigkeit, also sozialer Ausgleich. Also wir haben uns gedacht, unter das kann man dann viele Detailziele subsumieren, aber das sind die wichtigsten Aufgaben.
Ich finde es sehr spannend, dass Sie als erstes Ziel die individuellen Fähigkeiten und Begabungen gestellt haben.
Weil das war Absicht.
Das glaube ich auch, aber das ist ja etwas, was also jetzt sehr stark in dem Kontext, in dem Care arbeitet, ja eigentlich kaum eine Rolle spielt, weil man kann eigentlich leinhaft sagen, je ärmer ein Teil der Gesellschaft ist, desto weniger spielt das Individuum per se eine Rolle und schon gar nicht die Wünsche oder Fähigkeiten. Ich meine, ich habe ja, es ist auch ein Privileg, dass ich also all diese Projekte in all den Jahrzehnten immer wieder besuchen konnte. Und wenn man Kinder besonders im afrikanischen Kontext fragt, oft am Land oder in einem Flüchtlingslager, ich spreche jetzt nicht von der Großstadt unbedingt, die sagen alle, was möchtest du werden? Alle sagen Arzt oder Lehrer. Sie kennen nichts anderes. Das ist nicht, dass sie alle so wahnsinnig an, sie kennen einfach nichts anderes. Und wie schaffen wir das? Und deshalb finde ich das so spannend, dass das an erster Stelle steht, weil das ist ja etwas, was ich quasi in meinem beruflichen Kontext nicht sehe.
Das ist auch ganz schwierig, aber warum will man das? Ich glaube, das ist leicht nachzuvollziehen. Jeder lernt lieber und es macht ihm mehr Freude und ist auch erfolgreicher, wenn man es dort macht, wo man Interessen und Begabungen hat.
Weil es leichter ist.
Ja, und dann kann ich auch mehr, und das ist ein positiv verstärkender Prozess, als wenn man sagt, wir brauchen an unser Schulsystem denken, dass man in Fächer lernen soll, Physik, Mathematik, aber auch vielleicht Sprachen, die einem gar nicht liegen, und man lernt und lernt und lernt, nur um später nichts mehr mit dem zu machen. Also gut, da sind wir natürlich, wir sind jetzt nicht in den Ländern, wo sie unterstützen. Was kann man da machen? Hilfreich ist oft, dass man die Kinder fragt, was machst du gerne? Wenn du spielst, was ist besonders schön für dich? Wo hast du das Gefühl, das kannst du besonders gut? Und das kann alles Mögliche sein. Also das kann, was weiß ich, sein. Ich kann sehr gut, es kann übrigens, das ist auch ein wichtiger Punkt, es kann auch sein, dass man sagt, ja, wenn wir miteinander spielen und die anderen streiten, bin ich gut in dem, dass ich sie auseinanderbringe. Mhm. Also das heißt, durch Nachfragen und dann immer Nachsetzen herausholen, was kann das Kind? Das weiß es oft gar nicht und könnte es nicht formulieren. Und da kann man erstens einmal sagen, schau, du kannst doch etwas gut, wenn die Kinder sagen, na, ich kann gar nichts. Ist ganz wichtig. Und das zweite, überlegen, ob man nicht da anknüpfen kann, Kinder genau in solchen Bereichen zusammenbringen. Wird sicher schwierig sein, aber das ist etwas, was man, glaube ich, zu wenig eigentlich macht. Sondern man hat auch bei uns die schulischen Fächer und schaut, was die Kinder können. Und man fragt gar nicht, was sie wirklich interessiert.
Und das ist in den Kontexten, in denen wir arbeiten, auch sofern es Schulen gibt, sind die hellos überfüllt, weil man dort sehr gerne in die Schule geht. Und da wird sehr frontal unterrichtet. Das meiste ist, also das kennen alle, das sind keine pittoresken Bilder, dass Kinder, 60, 70 Kinder in Uganda oder sonst wo im Land sitzen in einer Schule, alle aufgefordert, irre diszipliniert, und dann wiederholen die das Alphabet und lesen gemeinsam. Also da kommst gar nicht dran, alleine gescheit.
Ja? Das ist auch verständlich. Also ob man, wie leicht man das dort machen kann, kann ich nicht sagen.
Aber wäre es bei uns leichter?
Bei uns wäre es sicher leichter. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir das tun sollten, also dass wir nach einer gemeinsamen Grundbildung, wo wir uns verständigen, was sollte eigentlich also, jeder können.
Ob, ja, ob er jetzt mag oder nicht.
Ne? Ob er mag oder nicht.
Bildungsarten sollte ich beherrschen.
Das ist aber, was ich meine. Wir brauchen eine Grundbildung. Ja. Erstens kann man auf die aufbauen, wir können kommunizieren, man kann sich selber weiterbilden. Aber ab dann zumindest eine Vertiefung möglich sein. Ja, da kann man über Module nachdenken, also das muss man organisieren. Aber ich glaube, dass das für die Zukunft unserer Gesellschaft ganz wichtig ist, erstens mal die Lernmotivation aufrechtzuerhalten. Und es ist auch für die Gesellschaft wichtig, also nicht nur für das Individuum, weil dadurch in Summe in der Gesellschaft mehr Wissen, mehr Kompetenzen entstehen. Denn wenn jeder sich dort vertieft, wo es ihm liegt, dann kann er es besser. Und das ist sozusagen für die gesamte Gesellschaft hilfreich. Außerdem ist das Wissen dann unterschiedlich. Und nicht, sonst würden wir es eigentlich normiert das Bildungssystem verlassen. Es ist nicht normiert, weil nicht alle gleich viel können. Aber so wie das Bildungssystem aufgezogen ist, würde man im Idealfall, wenn man Matura hat oder wenn man die Mittelschule verlässt, das Gleiche können.
Was nicht so ist, ne?
Nein, es ist nicht so, weil nicht alle so viel können. Ja. Aber man greift zu wenig auf eben die Begabungen, Interessen, Fähigkeiten.
Und man wäre auch glücklicher als Mensch später, weil wir lesen ja nicht umsonst, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Steigen begriffen ist. Das muss ja vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich etwas tue, was mich nicht erfüllt und eigentlich gar nicht interessiert.
Ja, auch, dass man überfordert ist.
Oder
also
das.
Die Überforderung spielt schon eine sehr große Rolle, dass man sich dort nicht wertgeschätzt fühlt, dass man sich überfordert fühlt und dann einfach nicht mehr in der Lage ist, so zu arbeiten, dass man auch mit sich selbst und seinen Leistungen zufrieden ist. Und ich glaube, da haben wir wirklich ein Manko, weil ja sehr viele Berufe gar nicht sagen, auch es geht ums Geld, sondern es geht, dass ich dort wertgeschätzt bin, dass ich selbst erlebe, ich kann etwas. Ich habe eine Wirksamkeit mit meinem Handeln, mit dem, was ich tue. Da kann ich was bewegen.
Provokant gefragt ist, wenn man etwas gern tut, ist man dann resilienter und braucht vielleicht auch gar nicht zu viel Wertschätzung?
Ich glaube, wenn man etwas gern tut, ist es sehr hilfreich, aber ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass man die Sachen auch unter Anführungsstrichen gut macht. Ja? Also ich glaube,
also nur gern ist nicht genug.
Nein,
also man braucht das Rüstzeug.
Also es gibt eine aus meiner Sicht sehr einfache, aber sehr gut nachvollziehbare Theorie in der Psychologie, das ist die sogenannte Selbstbestimmungstheorie. Diese Theorie sagt, dass sowohl die Lern- oder Arbeitsmotivation als auch das Wohlbefinden dann hoch ist, wenn die sogenannten drei psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das ist das Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Jetzt sind wir da, was ich meinte, weil ich so was schaffe. Das zweite, das Bedürfnis nach Autonomie, also dass ich nicht zugedeckt werde und ich darf nur das. Bisschen selbstbestimmt. Und das dritte ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Ja? Und dann ist die Arbeitsmotivation hoch eben und das Wohlbefinden. Und ich glaube, alle drei zusammen sind einfach wichtig. Und ich bin der Ansicht, ist außerhalb der Psychologie nicht so bekannt, obwohl natürlich intuitiv es jeder so sehen würde. Aber dass man das ganz gezielt im Bildungssystem, aber auch im Arbeitssystem auf das achtet. Ja? Dass alles möglich ist, natürlich.
Das verschiebt sich ja auch vielleicht.
Natürlich.
Oder? Das sind auch dynamische Gefäße.
Natürlich. Alle drei dynamisch. Richtig? Und man darf jetzt nicht sagen, auch in der Schule, Autonomie, jedes Kind lernt, was es überhaupt will.
Ja.
Es muss natürlich in gewissen Grenzen sein, aber es darf nicht total verschüttet sein, sondern alles kommt von oben und wird vorgeschrieben.
Ja, das, glaube ich, gefällt absolut niemandem. Aber ich bleibe dabei. Ich finde es einen lohnenden Ansatz und der wurde mir auch selbst zuteil, wirklich zu schauen, was machst du gerne?
Genau.
Und wie, und helfen Sie uns jetzt noch, man spricht so viel von der intrinsischen Motivation.
Ja, das ist das. Die oder Arbeitsmotivation gehen wir ja von der intrinsischen aus.
Das heißt, selbst von innen heraus.
Genau, ich lerne machen, nicht, bleiben wir bei der Schule, ich lerne nicht, dass ich eine gute Note kriege, sondern ich lerne das, weil es mich, dass ich es kann, dass ich es verstehe. Und das ist oft anstrengend. Also es darf nicht sein, dass man annimmt, oh, das muss alles leicht sein, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich mich anstrenge und schaffe es, dann bin ich eigentlich stolzer, als wenn ich sage, na, es war ohnehin so leicht.
Das heißt, wir brauchen auch Lehrkräfte und jetzt gar nicht nur in Österreich, sondern global betrachtet, die diese intrinsische Motivation, weil die kommt ja nicht von nix, oder? Lehrkräfte und auch Elternhäuser idealerweise, die wissen, dass das gibt und versuchen, das hervorzulocken, oder?
Ja, aber da muss man sagen, so gut sie es meinen, das ist eigentlich immer gut gemeint, sind oft die Eltern ein bisschen schwierig, denn die wollen natürlich das Beste für ihr Kind und das Beste meinen sie, dass das Kind durch guten Noten dann in der Welt einen tollen Beruf haben kann, viel Geld verdient, es ihm gut geht. Mhm. Und daher schauen die Eltern auf die Noten und oft, wenn die Kinder nach Hause kommen, erste Frage, hast du alles gekonnt? Welche Note hast du auf die Schularbeit gekommen?
War das bei Ihnen zu Hause auch so?
Nein. Nein. Ich muss sagen, ich war eine gute Schülerin,
ja, ich aber auch. Aber meine Eltern haben mich schon gefragt.
Na, sie haben mich auch gefragt, aber ich muss sagen, eigentlich kaum. Okay. Also im Sinne von, dass ich Druck gemacht habe.
Nein, nein, das nicht. Aber Sie wollten es wissen.
Ja, wissen wollen es meistens die Eltern. Aber die Frage ist das verbunden mit einem Druck?
Okay.
Im Sinne des, warum,
jetzt. Okay. Ja, wieso warum hast du einen Vierer kriegt?
Genau, wieso hast du einen Vierer, hast nicht genug gelernt, jetzt setz dich hin. Und das, genau das führt oft dazu, dass die intrinsische Motivation zu lernen verschüttet wird.
Ja? Weil man die Lust verliert.
Genau.
Das heißt, man bräuchte im Umgang mit Kindern, und ich sage jetzt wieder nicht nur bei uns, sondern eigentlich weltweit, bräuchte man eine Ausbildung, wie man es richtig macht, oder?
Das sollte ja eigentlich, und es wird auch vermittelt in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Wie kann ich die Lernmotivation fördern? Mhm. Eine ist natürlich schwierig mit so vielen Kindern, wie Sie erzählen in anderen Ländern.
Gut, ich war auch in meiner Schule, gut, ich bin jetzt, ist kein Geheimnis, 58, also 57 noch, wir waren 36 Kinder in der Volksschule.
Ja, das waren wir auch. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn man so viele Kinder hat, wann habe ich Erfolgserlebnis? Denn eigentlich geht es ja auch um das Kompetenzerleben.
Ja.
Und nehmen wir jetzt so einen klassischen Frontalunterricht, vor allem mit sehr vielen Kindern, da spricht die Lehrperson gegen eine fiktive Mitte. Ja, die ist fiktiv, also so Mittel, was sollten sie können. Da gibt's aber sehr viele, die schwächer sind in dem, was sie wissen und dem, was sie machen können.
Die viel besser sind.
Die einen langweilen sich, die anderen sind überfordert. Und ideal wäre es, aber das ist eben sehr, sehr schwierig, dass man sagt, ich versuche, Aufgaben zu geben, die doch eine Herausforderung sind, denn sonst bin ich auch nachher nicht stolz, aber gleichzeitig nicht überfordern. Also da kann man zum Beispiel auch drei Aufgabengruppen sagen und die einen machen die Gruppe, also sozusagen die, die am leichtesten sind, und die anderen sagt man, probiert es, ob ihr die anderen auch schafft, so dass man wenigstens den Versuch macht, es etwas auszugleichen und anzupassen an das, womit die Kinder kommen.
Man kann ja auch besser werden in die.
Genau.
Man kann ja auch Dinge üben und besser werden.
So ist es. Und
da ich finde, das muss man auch erleben.
Genau.
Oder?
Ja.
Man kann sich was erarbeiten.
Genau. Und das Wichtige ist dabei auch, wir nennen das Bezugsnorm, also womit vergleiche ich Leistungen der Kinder? Ist völlig klar, wenn ich es mit den anderen vergleiche und ich bin halt sozusagen weiter unten und kann nicht so viel, dann erlebe ich ständig, die anderen sind besser. Wenn ich es dagegen mit meinen früheren Leistungen vergleiche,
habe ich mich gebessert. Ist wie beim Training, wie bei
allem,
oder?
Das ist ganz wichtig,
also, dass man den Bezugsrahmen, mit wem ich mich vergleiche. Wenn ich mich immer mit dem Besten vergleiche, komme ich möglicherweise nie vom Fleck, oder?
Genau.
Jetzt sprechen wir doch, weil das wird ja wirklich wahnsinnig viel berichtet. Wir haben ja erst diese Tage gehabt, 15% der Kinder in Wien, wenn ich es richtig wiedergebe, können dem Unterricht nicht folgen. Die sind ja, da bricht mir das Herz, wenn ich das höre, aber die tun mir ja leid. Das heißt ja nicht, dass diese Kinder nicht in der Lage wären oder wollen. Die sprechen einfach die Sprache nicht. Jetzt wissen wir beide, dass das jahrzehntelang ja schon ein Thema ist. Das ist ja nichts, was jetzt heute vom Himmel gefallen ist. Was halt immer schwieriger wird, ist, dass immer mehr Herkunftsländer sind und die Anzahl der gesprochenen Sprachen in einer Klasse also wirklich schon sehr hoch sein kann. Ja, das ist auch eine zusätzliche Herausforderung. Aber was würde man da jetzt wirklich aus Ihrer Sicht sinnvollerweise machen, dass man nicht so einen großen Anteil an Kindern, die eh schon einen schweren Start haben bei uns, dann von Anfang an schon ausgliedert quasi? Das ist ja schrecklich.
Die eine Sache ist sicher, dass man diese Deutschförderung vorverlagert. Denn das heißt schon im Elementarbereich.
Also im Kindergarten.
Im Kindergarten, weil, wenn man Vorschule eintritt, das kompensiert, ausgleicht, hat man keine Frustrationserlebnisse oder zumindest weniger. Also das heißt überhaupt, je früher so etwas geschieht, desto besser.
Macht man das nicht mit den Kindergartenjahren?
Naja, man muss sich jetzt einmal überlegen. Natürlich wird das versucht, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die Kindergärtnerinnen eine entsprechende Ausbildung haben, zumindest nicht alle. Denn man muss ja schon sehen, die machen im Wesentlichen eine berufsbildende höhere Schule. Das heißt, sie schließen mit 9 Jahren, also 9 Jahre im Sinne Eintritt in die Sekundarschule, Sekundarstufe schließen sie auch mit der Matura ab. Das heißt, so viele Stunden können dafür nicht bleiben, vor allem, weil sie auch andere Sachen lernen müssen. Mhm. Aber genau, wenn nämlich viele Kinder unterschiedliche Sprachen haben, kann man, also ist es sehr schwer, sie so zu fördern, dass sie wirklich möglichst rasch einem Unterricht folgen können. Wir haben in Österreich, ich habe das auch evaluiert, daher kenne ich mich ein bisschen aus, eine Deutschförderung, die sehr stark auf Deutschförderklassen setzt. Mhm. Ja, also das ist eigentlich sozusagen
für
das
alle
Grundkonzept.
Gemeinsam, oder? Ob ich aus Jordanien komme oder aus Marokko, ist mir wurscht.
Ja? Für alle gemeinsam. Ja. Das hängt natürlich von der Anzahl der Kinder in einer Klasse ab, die eben dem Deutschunterricht nicht folgen können. Und die werden dann sozusagen extra Klassen gegeben und nur wenige Unterrichtsstunden, wie zum Beispiel Sport oder so etwas, sind mit den anderen gemeinsam, beziehungsweise werden sie in Gruppen gefördert oder integrativ, aber dann, wenn es nur sehr wenige sind. Da gibt es jetzt mehrere Probleme. Das eine ist, dass nicht alle Lehrpersonen, die unterrichten, eine entsprechende Ausbildung haben. Und es ist ja klar, wenn ich eine entsprechende Ausbildung habe, kann ich es besser machen. Auch die Rahmenbedingungen in Schulen passen nicht immer dazu. Oft habe ich gar keine geeignet. Die Räume. Ja. Und dann sollte auch, also wir haben, wie gesagt, sehr viele Lehrpersonen gefragt und Schulleitungen, die sagen halt, es ist ganz wichtig, dass nicht nur die Entscheidung, so wie es jetzt ist, über einen Test gefällt wird, wann das Kind aufsteigen kann oder nicht. Also aufsteigen heißt, ein ordentlicher oder ordentliche Schülerin wird. Davor sind sie außerordentlich. Sondern dass sie auch mehr einbezogen werden sollen und die Förderung sich einfach mehr an das individuelle Kind anpasst. Das heißt, die einen brauchen es länger, die anderen brauchen es kürzer und so weiter. Und es wäre auch gut natürlich, wenn die schulischen Inhalte in diesen Deutschförderklassen mehr aufgenommen werden, sodass sie dann
nicht einem geht.
Na, vor allem, dass sie nicht nachkommen,
genau.
Also das heißt, da ist schon Optimierungspotenzial, aber es ist auf jeden Fall auch für das System eine Herausforderung. Es müssen ja jetzt ganz viele Lehrpersonen eigentlich eine Zusatzausbildung machen, damit im System ausreichend sind, die diese Kinder fördern können, unabhängig von den Fächern, die sie selber unterrichten.
Jetzt sind wir beim Thema lebenslanges Lernen, was ja auch so ein Schlagwort ist, oder? Ist ja schon lang.
Ja.
Hat man immer gesagt. Ja. Wie gut sind wir denn da drin, Ihrer Einschätzung nach?
Tja, wenn wir nicht. Also ich glaube, dass Österreich in den Daten, also Sie wissen, so standardisierte Erhebungen, gar nicht so extrem schlecht ist. Aber es ist natürlich Luft nach oben generell. Und vor allem, wo es sehr viel Luft nach oben gibt, ist bei den älteren Personen, also die, die nicht mehr im Berufsleben stehen. Wenn ich da noch in der Lage bin zu lernen und es mir auch Freude macht und ich merke den Erfolg, bin ich auch gleichzeitig länger in der Lage, mich selbst zu versorgen, explizit zu suchen, wo kann ich mit anderen Personen zusammenkommen. Also hier viel aktiver und das ist sowohl für den Einzelnen natürlich und sehr positiv, als auch für die Gesellschaft.
Gerade wo wir alle immer älter werden jetzt.
Ja. Denn jetzt haben wir aber das Problem, dass genau die Personen auch im höheren Alter motiviert sind zu lernen, es auch tun und erfolgreich sind, die das früher schon getan haben. Also das heißt, wenn ich immer gerne gelernt habe und auch dann, wenn ich die Schule verlassen habe, wenn ich im Berufssystem war, immer offen war zu lernen und das auch getan habe, dann bin ich viel motivierter, auch es als ältere Person zu machen. Was heißt das wieder? Dass die Bildungsschere und die Schere, also dass ich an der Gesellschaft entsprechend teilhabe kann, immer weiter aufgeht.
Also das ist genau, wie ich Sie gefragt habe, wie Sie erklärt haben, was ist Bildungspsychologie? Es geht von Tag 1 bis zum letzten Tag.
Genau.
Und nicht nur so, wie man als Schüler sieht, sondern für uns alle. Weil man trainiert seine Arme, Beine, dass man fit bleibt, aber das Gehirn muss man genauso trainieren. Und wie Sie sagen, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, weil wir haben ja spannende Themen hier, die Digitalisierung, die wälzt ja alles um, oder? Und es gibt ja auch gerade Ältere, und es gibt, ich möchte nicht nur ältere Leute sagen, aber es gibt schon, die sich dem verschließen und sagen, das brauche ich nicht mehr. Ja? Aber wie Sie sagen, man kann sich ja heute kaum mehr eine Theaterkarte, ganz banale Dinge, was man gerne tut, gar nicht mehr leicht. Ja? Du kannst dabei noch zur Kasse gehen, ist eine Frage der Zeit, bei dem Personalmangel, der überall herrscht, wie lange man das noch tun kann. Bei Banken sehen wir es ja jetzt schon, das sind spannende Arzt, ich muss immer an ihn denken, wenn man über solche Themen spricht, der sagt, er will das Recht haben, dass er zu einer Kasse geht, aber es gibt kaum mehr eine Bank mit einer Kasse. Also das lebenslange Lernen kriegt jetzt eine ganz andere Qualität auch, als das noch vor 30, 40 Jahren war, oder?
Mhm.
Weil sich alles so schnell ändert.
Aber wenn wir gerade über die Digitalisierung reden, und das hat sicher, so wie Sie sagen, unheimlich viel verändert, da gibt es ausgehend von der EU eine aus meiner Sicht sehr vernünftige Initiative, die heißt Digitale Kompetenzinitiative. Mhm. Und die wird auch in allen Beitrittsländern umgesetzt. Und da ist es die sozusagen die Grundidee, dass man überall, also das heißt bis zu den älteren Personen, die Grundkompetenzen im Bereich der Digitalisierung anhebt. Und ich weiß darüber, weil ich diese Initiative strategisch beraten habe.
Okay.
Und das Spannende ist, die haben das oder machen es noch wirklich gut. Also das heißt, dass man überlegt, genau, was sind die Personengruppen? Wie kann ich die überhaupt aufsuchend erreichen? Denn gerade die älteren Personen, die werden ja jetzt nicht, ich weiß nicht wie weit, von alleine mit einem Bus, mit einem Zug wohin reisen. Ja, man muss das mehr aufsuchend machen in ihren Gemeinden. Wie kann ich Kurse machen, die genau diese Personen erreichen und nicht überfordern. Und da wurden wirklich viele Maßnahmen gesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, 800 oder mehr Kurse in ganz Österreich. Okay. Und es sind die nächsten wieder vorbereitet, werden evaluiert, was klappt, was klappt nicht. Also das ist aus meiner Sicht eine Initiative, die sehr sinnvoll ist. Und da werden gerade die älteren Gruppen in sozusagen in den Blick genommen. Wobei es auch wichtig ist, und ich glaube, so wie Sie sagen, das wird vergessen, ich will jetzt zur Bank gehen oder zum Arzt wirklich, dass gerade die soziale Ebene ganz, ganz wichtig ist. Denn je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bekannte Freunde sterben. Mhm. Ja? Und dann ist die Gefahr, dass ich allein bin. Und damit ist ein Besuch in der Bank oder eben beim Arzt die Möglichkeit, ein soziale Kontakte zu haben. Und daher muss man sozusagen kompensieren, indem man Möglichkeiten zu einem sozialen Austausch schafft. Wir haben zum Beispiel bei der digitalen Kompetenzoffensive überlegt, dass man in den Gemeinden vor Ort so Cafés zum Austausch von digitalen Kompetenzen macht, die man halt Digi-Cafés oder was nennt, sodass man einerseits soziale Kontakte hat und auf der anderen Seite nicht nur über irgendwas redet, sondern sich austauscht. Was machst du? Tausch dich mit deinen Enkeln oder was aus, wenn du wenn du den Computer verwendest und so weiter. Und dass man damit sozusagen beide Bedürfnisse befriedigt.
Also ich finde das eine grandiose Idee, ein Digi-Café zu machen, gerade für Ältere, weil ich finde, ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich mir vorstelle, in 10, 15 Jahren kannst du zum Seniorentreff gehen, werden wir möglicherweise auch nicht wollen, weil eine ganz neue Generation dann auch in Pension gehen wird. Und ich glaube, dass das ein guter Zugang ist und es spiegelt, wir tun das jetzt natürlich sehr verkürzen, aber dass man rausgeht in Gemeinden, dass man Kurse anbietet, dass man diese Kurse zu sozialen Treffpunkten macht, das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch die gesamte Arbeit von CARE zieht. Und diese Kurse sind natürlich nicht nur für Mädchen und Frauen, aber vorwiegend, weil die halt sehr viele Dinge auch am Laufen halten. Wie Sie richtig gesagt haben, die ganze CARE-Arbeit, selbst bei uns, und da gibt es sicher auch viele engagierte Väter und alles, aber die meiste Familienversorgungsarbeit hängt immer noch an den Frauen und in anderen Kontexten ist das noch viel stärker so. Und deshalb muss man also auch die ganz stark nicht nur einbeziehen, sondern ganz stark fördern und ihnen Lust drauf machen. Wir treffen, ich meine, es ist für mich immer frappant zu sehen, wenn Menschen wirklich Analphabeten sind oder gerade mal ihren Namen schreiben können. Und das ist jetzt nichts, was bei uns so gibt's auch, aber es ist natürlich stärker in anderen Kontexten teilweise, dass man auch schauen muss, als auch wir als große Organisation, was ist über von dem, was die Leute irgendwann einmal gelernt haben. Weil wenn man 4 Jahre in die Volksschule geht und dann am Bauernhof sitzt in Äthiopien und arbeitet und nie wieder schreibt, ist man nicht alphabetisiert. Aber die Leute würden bei einer Umfrage sagen, sie sind alphabetisiert. Und das ist ja auch, man muss das machen, weil sonst verlernt man es, oder? Gibt's ja auch bei uns.
Das ist bei uns genauso. Alle Studien dazu, was die Schülerinnen und Schüler sich merken, wenn das ein unter Anführungsstrichen totes Wissen ist, das heißt, es wird nicht ständig verwendet, dann ist das in 1 bis 2 Jahren einfach weg. Und daher ist es ja auch ganz
wichtig. 1 bis 2 Jahren schon.
Oft, Inhalte, die nicht besonders interessieren, sind schon nach 1 bis 2 Jahren fast weg. Okay. Ja, also jetzt nicht vollständig, aber doch so, dass man sagt, man weiß, man wundert sich, dass das ein Thema in der Schule, ein Stoff in der Schule war. Und daher ist ja auch diese Überlegung, dass man weggeht vom Faktenwissen zu Kompetenzen. Denn Kompetenzen heißt ja eigentlich, dass ich das, was ich als Faktum gelernt habe, auch in Handlungen umsetze. Mhm. Das hat man früher schon weniger getan.
Weniger. Ja. Das war der große Schritt von der Uni damals, vor 30 Jahren. Was mache ich jetzt mit all meinem Wissen und wie setze ich das jetzt um, so dass ich das in einer Organisation oder einem Betrieb umsetzen kann?
Genau.
Oder? Und das, glaube ich, muss man mehr verschränken.
Also das ist schon grundsätzlich seit jetzt, würde ich sagen, fast schon Jahrzehnten, die Intention auch im gesamten Bildungsbereich. Mhm. Und wenn wir uns diese berühmteste Studie, die PISA-Studie, mhm, anschauen, sind ja die Aufgaben eigentlich alle so gestellt, dass sie Anwendungsaufgaben sind. Und da wundern sich oft Schülerinnen, dass man eigentlich jetzt, ich weiß nicht, eine mathematische Formel oder irgendetwas, und zwar sowas leicht, oft leichte, ja, Sachen, aber dass man die, genau, dass man die wirklich im Leben brauchen kann. Ja?
Ja.
Oder wenn ich einen Kredit nehme, ja, schadet nichts, wenn ich weiß, was prinzipiell eine Zinseszinsrechnung ist. Also, ja, vorher sagt man nach sowas, boah, genau, warum soll ich das lernen? Also das ist schon die Intention, mhm, aber dass man natürlich auch dann darauf achtet, dass man sich überlegt, was kann ich eigentlich vom Internet mir wirklich holen und, mhm, was ist nicht sinnvoll, dass man das vorher auswendig lernt.
Also das Faktenchecken quasi.
Das Faktenchecken, und wenn wir jetzt vor allem künstliche Intelligenz,
ja,
denken,
ChatGPT, ja,
dann muss man sich überlegen, was ist eigentlich ganz besonders zu fördern an Kompetenzen von Problemlösefähigkeit, mhm, Teamarbeit. Ich meine, dieses ChatGPT oder was auch immer kann das nicht. Mhm. Ja, außerdem weiß es ja gar nicht, was es tut und, mhm, versteht es nicht. Das heißt, denkt natürlich nicht, obwohl manche das durchaus glauben, weil das wirkt so vernünftig.
Ja, ja, es wirkt so.
Aber das ist dadurch auch gefährlich, sondern, mhm, man muss sich wirklich vor Augen führen, das kann nur das, was es aufgenommen hat, an bereits vorhandenen Daten und du das halt irgendwie kombiniert.
Aber an der Uni ist das auch ein großer Schritt, oder? Das ChatGPT da.
Naja, wir,
oder,
haben an der Uni gewisse Regeln, die, mhm, die Studierenden einhalten müssen. Sie können es auch verwenden, müssen, mhm, angeben, also jetzt vor allem bei eigenen, ja, Arbeiten, wo sie es verwenden und was sie damit tun.
Mhm.
Und bei uns ist es ja auch so, dass jede Masterarbeit sozusagen geprüft wird, inwieweit es Plagiate,
ja,
gibt. Also damit wird schon,
ja,
von, mhm, Haus aus, mhm, und damit wird schon immer schwieriger.
Ja, liebe Frau Professor Spiel, ich könnte noch Stunden mit Ihnen plaudern, aber wir müssen zu einem Ende kommen. Also Bildung ist wichtig, sei global wichtig, ist gut. Ich glaube, es gibt auch eine Art schon Wettlauf, wer die bestausgebildeten Leute hat. Also ich höre das zumindest immer von meinen asiatischen Kollegen. Da werden diese Studien viel ernster noch genommen als bei uns. Ich höre immer, Vietnam hat hervorragende Ergebnisse und die anderen ärgern sich recht. Bei uns ist das nicht so dramatisch, oder?
Nein, vielleicht eine kurze Anekdote, wie PISA das erste Mal war. Vorher war man im Blindflug, mhm, waren insbesondere die Deutschen besonders betroffen. Die haben nämlich geglaubt, sie schneiden viel besser,
ja,
waren ganz entsetzt und haben ab dann unheimlich viel investiert. Bei uns, also wirklich, um das zu, ja, ändern. Bei uns war damals die Ministerin Gera und die hat gesagt, na, wir sind besser als die Deutschen und das ist so super, das reicht. Und dann kam noch das Lustige, dass ein Statistiker die Daten nachanalysiert hat und es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht stimmt, weil eine Gruppe unterrepräsentiert war und dadurch hat sich das so falsch gezeigt.
Also, dann, ich weiß es nicht, ich bin sehr optimistisch, muss ich sein, qua meiner Arbeit. Wie ist das bei Ihnen? Wie blicken Sie in die Zukunft?
Ich bin auch optimistisch, denn wenn wir nicht optimistisch wären, würden wir im Sinne einer self-fulfilling prophecy sagen, wir strengen uns weniger an, denn es nutzt ohnehin nichts und wir rutschen in diese Richtung. Das heißt, wir bestimmen ja auch die Zukunft dadurch, dass wir daran glauben, dass etwas möglich ist oder dass wir glauben, dass es nicht möglich ist. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns zutrauen, dass wir die Zukunft wirklich so gestalten können, wie wir hoffen, dass sie gestaltet sein sollte. Also das heißt, man könnte sagen, das Bildungssystem sollte auch mehr Mut und Selbstvertrauen vermitteln und vielleicht mehr auf die Stärken schauen, denn auf die Schwächen.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen weltweit in den Genuss ihre Stärken kommen und diese gut weiterbilden können. Care wird seinen Beitrag dazu leisten. Frau Professor Spiel, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Danke. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at.
Gesponsert von CC Real.